You know what's clutch?
Meinst du, wir können das hier immer noch Klatsch nennen?
Ist es dann Klatsch?
Keine Ahnung. Aber Klatsch war auf jeden Fall qualitativ so circa das Beste, was in Basketball Deutschland als Podcast verfügbar war. Und ich weiß nicht, ob wir da immer noch mit den ganz Großen mitspielen können, so nach gefühlt 2 Jahren Pause.
Aber das ist unser Comeback. Die Leute, die wollen das.
Boah, das könnte Klicks geben.
Wir wurden schon auf YouTube und Twitter bombardiert, dass wir immer wieder einen Pod starten wollen. Also.
Ja, ja. Komm, wir nennen das Klatsch. Also, stell dich mal vor. Back. Ja, du musst dich jetzt vorstellen so. Ich meine, meine Visage kennt jetzt wahrscheinlich nicht jeder, aber ja. So viele Leute, die hier auf diesem YouTube-Channel sind, kennen meine Visage. Deswegen musst du dich jetzt mal vorstellen, weil das ist quasi deine erste Appearance, um mal ein bisschen wieder Anglizismen zu verwenden. Ist ja total hip und modern. Danke, Flair.
Ja,
danke,
absolut. Shindy.
Ja, mach mal.
Ja, kurz und knapp würde ich sagen, ne?
Locker.
Ich bin das Co-Kommentatorin etwas, was seit wie lange bin ich? Seit knapp 2,5 Jahren Teil von NBA aktuell ist und wir zusammen irgendwann den Klatsch-Podcast sozusagen weiterentwickelt haben.
Ist so. Und dein Name ist Timo und du bist cool.
For real though.
Ja. Und ja, ich wollte heute eigentlich einen Vlog machen über die Überraschung positiv, negativ und so ein Quatsch.
Aber dann hat er Mitleid mit mir, weil ich einfach nicht im Rampenlicht stehe und im Rampenlicht möchte.
Ja, quasi. Auch nochmal sorry an dieser Stelle für die Qualität. Also ich habe da ein paar technische Defizite. Das kennt man aber auch von mir, glaube ich. Und ich nehme den Timo gerade hier quasi von Lautsprecher auf. Deswegen ist die Qualität nicht so astrein. Wie man die halt kennt von den ehemaligen Klatsch-Podcasts und ja, ist ja
egal. Professionalität wird immer noch groß geschrieben.
Definitiv. Immer. Bei uns immer. So, aber wir sind jetzt hier, weil du hast dir ein paar Überraschungsteams rausgesucht. Ich habe mir ein paar Überraschungsteams rausgesucht. Ich finde, so nach einem Achtel der Saison kann man ruhig mal mehr über die NBA sprechen, als jetzt irgendwie 20 Minuten rumtanzen vor der Kamera mit pseudo-witzigen Floskeln rumwerfen und, weiß ich nicht, irgendwie seinen Namen zu tanzen, wenn die Bulls mal wieder scheiße spielen. Was sie ja nicht tun, muss man ja an dieser Stelle schon mal sagen. Ja, ich würde dich dann einfach bitten, dass du schon mal so deine erste Überraschung, sei es positiv, sei es negativ, mir vorstellst und dann reden wir mal ein bisschen darüber.
Ja, das ist gerade sowohl passend als auch lustig, weil ich habe mir tatsächlich nach langem Hin und Her überlegen, die Bulls aufgeschrieben. Weil ja, ich bin wirklich positiv überrascht von dem Saisonstart, weil ich das einfach nicht erwartet habe. Ich habe gedacht, dieses Konzept Rondo, Wade, Butler, das ist einfach zum Scheitern verurteilt. Zum Scheitern verurteilt, so rum. Aber mit einer Bilanz von 7-4, ja, kann man eigentlich gut zufrieden mit sein, ne? Wenn man bedenkt, dass das Team so ein bisschen auf den Kopf gestellt worden ist im Sommer. Man ja auch so ein bisschen die Alpha-Männchen-Frage eventuell noch nicht geklärt hat oder intern geklärt hat. Und ja, der Dreier fällt besser als erwartet.
Zwischenfrage. Ich muss eine Zwischenfrage direkt stellen. Wie pissig bist du als Heat-Fan, dass Dwayne Wade, ich will nicht sagen, die Lichter ausschießt, aber irgendwie anscheinend einen Distanzwurf hat, den er in der letzten Saison ja quasi ja, verzweifelt gesucht hat?
Ich glaube, wenn er in den Playoffs nicht angefangen hätte, den Dreier zu treffen, wäre ich noch ein bisschen angepisster. Mittlerweile ist es halt eher so, ich meine, ich kann die Wade nicht böse sein. So geht einfach nicht. Ich habe es versucht, wirklich. Ich habe sogar versucht, ihm auf den Social Media Kanälen zu entfolgen, weil mir das einfach das Herz gebrochen hat, ihn in diesem Bulls Jersey zu sehen. Aber ich kann dem nicht böse sein und eigentlich freue ich mich für ihn, dass er auf seine letzten Tage nochmal da in der NBA den Wurf entdeckt hat. eine Kostprobe gab es noch im Heat-Jersey, aber jetzt im Moment bei den Bulls, wobei es ja auch ein bisschen zurückgegangen ist, nachdem er die ersten paar Spiele ja wirklich abgeliefert hat, ne? Ja. Aber nö, ist okay.
Ja.
Muss ich sagen.
Was soll ich zu den Bulls sagen? Ich habe mich ja ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt und hatte dann auch einen Dude bei mir auf der Facebook-Seite, der mir quasi nach jedem Bulls-Sieg, ich glaube, die sind ja 3 und 0 gestartet, nach jedem Bulls-Sieg hatte ich dann irgendwie einen Kommentar von ihm unter irgendeinem Post und denke mir so, ja, fuck, jetzt geht's hier ab. So, und ich bin einfach total in die Ecke gedrängt worden und dachte mir so, warum spielen die denn so gut? Und habe sie aber tatsächlich auch nicht oft gesehen. Also klar, das Spiel gegen die Nets habe ich mir natürlich gegeben. Da war Wade meiner Erinnerung nach auch recht gut wieder. Und prinzipiell muss man aber trotzdem sagen, also mit meinem ganzen Rondo-Hate, so, da gehe ich noch nicht zurück, weil ja, irgendwie, keine Ahnung, also
kleine Bottomline vielleicht. Im letzten Spiel hat Rondo gefehlt wegen einer Knöchelverletzung. Mhm. Grant ist gestartet, 16 Punkte, waren ein paar Assists mit bei. Ich habe für mich selbst empfunden, dass sie eine schnellere Pace gespielt haben. Das kann jetzt aber auch getäuscht haben. Und ist halt auch wieder so, man könnte, wenn man wollte, könnte man da jetzt rein interpretieren, diese Bulls 2016-17, ist Rondo überhaupt so ein wichtiger Teil, wie wir ihn vor der Saison gesehen haben?
Das Ding ist, und das zieht sich ja wie ein roter Faden, ne? Dieses, wie gut sind die Teams, wenn Rajon Rondo auf dem Parkett steht, und er hat jetzt quasi 293 Minuten, Stand heute, 17.11., stand er auf dem Feld, und die Offense läuft minimal schlechter mit Rondo, das ist aber eigentlich nicht erwähnenswert, nur auch da wieder dieses Prunkstück, dieses einzige Prunkstück von Rondo, nämlich die Defense, also O-Rating haben die Gegner halt 110, und wenn er draußen ist, dann haben die Gegner auf einmal nur noch ein 98er O-Rating, und das ist schon, also ich will nicht sagen so, ne, Sample Size und so, aber über die Jahre hinweg, das ist so auffällig einfach, dass sobald Rondo auf dem Parkett ist, die Teams statistisch einfach schlechter sind, und ich weiß nicht, ab wann man da vielleicht wirklich mal anfangen muss, von ihm als Minusspieler zu sprechen. Also ich mach's ja schon, weil ich ja ein Hater bin, aber auch schon
du hast es ja auch schon aufs Papier gebracht, auf unserem Crunchline-Blog.
Ja, stimmt, glaube ich. Ja.
Genau, da hast du ja genau die Thematik auseinandergenommen.
Bei den Kings damals noch, genau.
Genau.
Ja, ist und komisch.
Ja. Es ist also, es sind keine Floskeln, das ist halt wirklich statistisch bewiesen, dass Rondo ein Team schlechter macht, als es ohne ihn ist. Und das ist halt schon, wenn man vom einzigen Elite-Point Guard redet. Ich meine, wir beide, ich glaube, objektiv nimmt uns sowieso hier keiner ab, wenn wir über Rondo reden.
Ja.
Dafür haben wir zu viel über ihn hergezogen in den vergangenen Podcasts. Aber hinter dem übertriebenen Hate stand halt auch immer eine oder zwei aussagende Statistiken. Und anscheinend ist es in dieser Saison wieder so.
Ich möchte noch eine Zahl sagen, weil ich bin ja großer Fan von den Go-To-Guys Wired Preview Podcasts und generell von dem Podcast mittlerweile, weil ich halt wieder dadurch meine Liebe zu Podcasts wiederentdeckt habe, muss ich sagen. Und da wird immer viel über das individuelle O-Rating gesprochen, weil das ja so ein bisschen die Effizienz eines Spielers relativ gut widerspiegelt, halt dadurch, dass da einfach viele Faktoren drin sind. Und Rondo hat ein 90er O-Rating. Und wenn ein Starting Point Guard ein 90er O-Rating ist, wenn 105 der Durchschnitt ist, also zu Rondo, ich glaube, ich sollte da nicht mehr viel zu sagen, außer dass Rondo eine Wurst ist. Und das sage ich immer wieder gerne.
Ich glaube, damit können wir dann auch das Thema. Nee, dürfen wir eigentlich nicht, weil wir haben ja positiv über die Bulls gesprochen. Das hat ja so ein bisschen negativ. Nee, aber alles in allem, wenn man jetzt mal nicht auf die individuellen Spieler eingeht, kann man sagen, dass die Bulls überraschend gut spielen, gut treffen.
Ja.
Ja, wobei, sagen wir mal so, sie holen halt die Siege in Spielen, die man auch verlieren könnte. Und das ist halt auch der Schlüssel dazu, in ein paar Monaten in den Playoffs zu stehen. Und ja.
Ja.
Definitiv. Ich glaube, mit den Bulls ist anders, als wir es erwartet haben, zumindest jetzt zu rechnen.
Definitiv. Wobei man jetzt sagen muss, also sie spielen relativ langsam. Sie sind aber in der Offensive und in der Defensive halt gut. Also Rondo jetzt mal ausgeklammert. Müssen wir jetzt mal wegkommen von dem guten Herrn. Aber es kommen jetzt die Jazz, die Clippers, oder beziehungsweise sie gehen jetzt auf einen Roadtrip bei den Jazz, bei den Clippers, bei den Lakers. Dann zu den Nuggets und zu den Sixers. Also viele Teams, ja, die auch relativ gut spielen. Gerade die Clippers sind ja auch sehr gut in die Saison gestartet. Und zu den Lakers kommen wir bestimmt gleich noch. Also ich sehe da schon so einige Matchup-Probleme. Von daher müssten wir mal gucken, wie sie nach dem Roadtrip stehen. Aber definitiv Bulls überraschend. Auch Jimmy Butler hat es. Also man sieht einfach, dass es Jimmy Butlers Team ist und dass Wade einfach...
Ist gut so.
Ja, definitiv. Und
dass so Wade sehr ich Wayne Wade da göttere,
ja,
ist das genau der richtige Weg.
Vielen. Sehe ich auch so.
Du hast gerade die Clippers erwähnt. Hast du sie noch auf deinem Zettel?
Nö, weil das soll ja ein Überraschungspot sein und ich habe ja in dem Pacific-Vlog gesagt, dass ich den Clippers durchaus eine 60-Siege-Saison zutraue, einfach weil ich die für so gefestigt empfinde, ne? Dass,
ja,
dass es passt. Und ich weiß nicht, hast du sie mit 10-2 Start auf dem Papier?
Nein, gar nicht, weil ich habe, du weißt ja, im Westen bin ich ja schon immer so ein kleiner Clippers-Verfechter gewesen.
Ja.
Und mich freut das, dass sie das jetzt auch endlich auf dem Papier und auf dem Parkett zeigen. Und ich wollte sie einfach, weil du sie gerade angeschnitten hast, wollte ich einfach nochmal, nicht, dass es nachher heißt, wir hätten sie nicht erwähnt, weil für einige wird das sicherlich eine Überraschung sein.
Auf jeden. Also Defense ist Beast, ne? Also der, ja, wir können auch langsam wirklich über die DeAndre Jordan wirklich als legitimen Spieler. Also wenn du, wenn du der Anker der besten Defense der Liga bist, und du spielst ja dann halt so mit Bamute, der ist für die Defense da. Ja, und Chris Paul sicherlich auch, aber ich meine, du bist dann im Grunde der Anker und wenn deine Defense, dein Prunkstück, ne, das, was du am besten kannst, angeblich, wenn das halt, wenn das läuft, dann müssen wir von DeAndre Jordan definitiv, können wir vielleicht als individuelle Überraschung sprechen, dass er halt sich mittlerweile
zu dem entwickelt hat, was er schon vor Jahren gewesen sein soll.
Genau. No hate an dieser Stelle. Also da habe ich echt nur gute Worte für.
Absolut.
Aber wir sind zu nett. Also Rondo mal ab, fernab jetzt. Aber ich möchte dann jetzt dann doch mal ein bisschen anfangen zu lästern. Ich weiß noch nicht so ganz, wo waren wir denn jetzt, in welcher Conference? Komm, wir gehen in den Westen. Ja, wir gehen in den Westen. Da spielt ein Team, da habe ich gedacht, die werden die Playoffs locker erreichen. Und ja, dieses Team spielt in Minnesota.
Oh ja, die habe ich auch.
Ja, die stehen jetzt aber mit 3-7 da. Die spielen eine katastrophale Defensive. In der Offensive flutscht es. Das lag auch wahrscheinlich daran, dass man gerade zu Beginn der Saison ja unfassbar gut den Dreier getroffen hat.
Bestes Team immer noch in der Liga, glaube ich.
Ja, kann gut sein. So gut bin ich jetzt nicht vorbereitet. Ich arbeite ja auch mit erweiterten Statistiken, nicht mit diesem billigen Three-Point-Percentage. Nein.
Ja, es tut mir leid, ich bin ein Rapper. Oh, sorry, nein, Mann. Ich bin auch in 2015 hängen geblieben.
Ja, Mann, kannst du nicht machen. Ja, auf jeden Fall, wir müssen über die Wolves reden. So, was ist da los? Also Rubio, gut.
Ja.
Keine Ahnung, ist jetzt
Andrew Wiggins doof. Scheint endlich mal
das
zu sein, was wir von ihm erwartet haben. Mhm. Er explodiert in dieser Saison.
Heftig, ja.
Cat ist dominant, aber nicht entscheidend. Kann man das so sagen? Ja, also dominant offensiv, ja, aber mir defensiv einfach nicht zu präsent genug.
Ja. 1,2 Blöcke pro Spiel, 0,9 Steals, keine Ahnung. Also es ist.
Ja, aber guck mal, 1,2, ne?
Ist nicht
bei
viel.
Bei seiner Athletik, bei seinen körperlichen Voraussetzungen.
Ja.
Boah, also. Ey, ich würde da halt schon gerne 2 vor dem Komma sehen, ne?
Ja, wäre schon
cool. Ich meine, klar, jetzt, wir machen das jetzt natürlich nicht an Blocks und Steals und Rebounds aus, aber. Weiß ich nicht, ich habe diesen Oldschool-Gedanken, der Big Man, der Center. Der muss halt defensiv auch was können. Und das kann er ja. Das ist, steht ja außer Frage, aber Weiß nicht. Also irgendwie ist er gut, aber er ist in seiner zweiten Saison. Ne? Das muss man auch mal festhalten. Ist vielleicht auch so ein bisschen gemeint. Ich will jetzt auch gar nicht ihm die Schulter in die Schuhe schieben. Das ist im Ganzen einfach defensiv nicht gut.
Ja, wir müssen aber auch da vielleicht berücksichtigen, dass halt Dieng viel mit ihm auf dem Parkett steht und er ist ja auch eher jemand, der in der Defensive bzw. mit seiner Athletik ein paar Qualitäten mitbringt. Er blockt auch 0,1 Würfe mehr als Cat in 5 Minuten weniger Spielzeit. Von daher, also ich muss ganz ehrlich sagen, so sehr ich mich auf die Wolves gefreut habe, habe ich jetzt das Spiel gegen die Nets gesehen und gegen die Thunder. Es ging halt beides verloren und da waren halt beide so ein bisschen, also hat keinen guten Eindruck hinterlassen, insgesamt das Team. Magic habe ich auch noch ein bisschen gesehen, das war, da haben sie gewonnen. Aber prinzipiell ist das schon echt eine Enttäuschung, gerade defensiv. Also, dass ein Team von Tom Thibodeau 29. in der Defensive ist, er ist noch nicht lange da, aber das ist, da
sind aber irgendwelche Synapsen. Aber seiner Qualität hatte ja schon ein paar Wochen Zeit, seine defensives Konzept dem Team zu präsentieren und das auch über mehrere Spiele einzuarbeiten. Also
ja.
Schwierig. Vielleicht sind es nur Startschwierigkeiten und wir in 2-3 Wochen reden wir von den T-Wolves mit einer positiven Bilanz.
Ja, wir müssen mal gucken. Also Philly sollte machbar sein, ist jetzt das nächste Spiel. At Memphis, ja. Also die Grizzlies, ich weiß nicht, ob wir heute noch über die sprechen. Lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. Boston zu Hause. Dann bei den Pellys, bei den Suns, ja gut, dann sind die bei den Warriors. Und dann haben sie zweimal die Knicks noch. Also so ist der Spielplan bis Dezember. Also ich sehe da schon, gerade wenn bei Boston weiterhin auch mit Verletzungen ein bisschen weiter was abgeht, dann sehe ich da schon Potenzial, dass die da jetzt mal einen kleinen Lauf starten könnten. Wobei, ne, die haben die Nuggets schon gespielt, die haben gegen die Kings gespielt, gegen die Nets.
So relativ, schwer war relativ. Das nicht. Vom Namen her ein einfaches Startprogramm.
Ja. Das stimmt. Ja.
Es ist halt auch vielleicht um eine Lanze zu brechen. Es war vielleicht auch so ein bisschen das falsche Team, wo wir jetzt richtig negativ werden, weil es ist halt auch ein blutjunges Team, ne? Mhm. Damit werden sie nicht auch Spaß, das ist so.
Ja, definitiv. Und ja, aber ich finde, die gehören definitiv hier in den Überraschungspott, weil.
Ja, absolut.
Habe ich nicht erwartet, nicht in dem
Ausmaß. Kleinen Satz noch zu Chris Dunn.
Ja, ich bin Fan.
Ich auch. Findest du, spielt eine individuell gute Saison für sein erstes Jahr bis jetzt?
Ja, gut, ist sein erstes Jahr. Bei ihm ist halt das Ding, er kam ja als sehr erfahrener College-Spieler in die NBA. Ja. Und ja, dadurch, dass er jetzt irgendwie in diese Starterrolle quasi reingedrückt worden ist, nach Rubios Ausfall, ist das halt, also bei ihm ist halt das Problem mit der Effizienz noch ganz krass, ne? Also das ist aber auch ein Rookie-Ding, nur er spielt übrigens effizienter als Rondo, nur das mal an dieser Stelle, 99er O-Rating. ich kann es nicht sein lassen, tut mir leid. Und ja, weiß ich nicht. Also ich würde es mir wünschen, dass er weiterhin den Dreier so trifft, wie er ihn trifft, weil das war ja auch so ein bisschen das Fragezeichen. Und ansonsten ist aber so das Verhältnis auch so von Assists zu Turnovern sieht ganz okay aus. Also recht unauffällig, aber irgendwie dann doch souverän, wenn natürlich auch bei der Effizienz ein bisschen mehr gehen muss. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Nee, unterschreibe ich. Nur, hab das auch ungefähr genauso gesehen.
Ja.
Ich wollte nur nochmal wissen, ob das vielleicht nur, weil du guckst ja im Vergleich zu mir oder du verfolgst den College Basketball ja mehr. Bisschen. Deswegen wollte ich wissen, ob das dann sich so ein bisschen abdeckt mit dem, was ich bis jetzt von ihm gesehen habe.
Wir, was wollte ich denn jetzt sagen? Da siehst du, jetzt bin ich raus.
Sorry?
Kein Problem. Die Defense wird natürlich dann auch, spielt bei ihm eine Rolle, ne? Und da müssen wir auch mal gucken. Wie gesagt, die Sample Size ist jetzt halt noch ein bisschen dünn. So, und im Moment sieht es halt so aus, als hätte er nicht so wirklich einen großen Einfluss auf das Team. Was aber, wie gesagt, er ist ein Rookie, ne? Also.
Ja, eben.
So. Gut, dann habe ich meine negative Überraschung gesagt. Ich weiß nicht, ob du wieder mit was Positivem kommen willst oder auch mit was Negativem. Lass mal was hören.
Doch, reden wir, komm, ein bisschen, wir müssen das ein bisschen abwechselnd gestalten. Ich möchte ja nicht, dass hier einige Zuhörer in Depression verfallen, wenn sie uns zuhören. Lass uns über die Hawks reden.
Oh, ja, die habe ich tatsächlich auch. Die habe ich
tatsächlich auch. Ich hoffe auch bei positiv.
Ja, ja.
Hat man nicht so in dem Ausmaß erwarten können.
Nee.
Finde ich. Also, stehen jetzt bei einer Bilanz von 9-2. Haben ihren Starspieler im Sommer verloren.
Mhm.
Ihren Starting Point Guard abgegeben. Dennis Schröder das Vertrauen geschenkt. Mhm. Was ja auch ein kleines Fragezeichen war, durchaus. Wie macht er sich als Starter? Aber er scheint zu fruchten. Ich glaube, derzeit auf einer Siegesserie von 6.
Ja.
Sind auch derzeit, glaube ich, vor den Cavs in den Standings. Wobei prozentual nehmen sie es natürlich
nicht. Genau, ja.
Überraschend stark, oder?
Ja, also ich war kein Hawks-Pessimist. Ich weiß gar nicht, wo ich sie letztendlich angesiedelt habe. Vermutlich als Zweiter in der Southeast, weil ich ja so ein bisschen den Hornets-Bandwagon fahre. Aber die überraschen schon besonders, wirklich besonders mit nach wie vor sehr guten Defensive. Also ich habe einfach nicht gedacht, dass die das Level aus dem letzten Jahr beibehalten können, aber es scheint so zu sein, als würde es klappen. Und ich bereue schon fast, zumindest so ein bisschen, dass ich mich damals bei unserem DPOY Starting Five Gedöns, da habe ich ja auf jeden Fall gesagt, ich nehme Underdog und das wäre in meinem Fall Dwight Howard oder Roy Hibbert gewesen. Aber ich wollte natürlich wieder provozieren, habe Roy Hibbert genommen. Aber Dwight Howard so dann als Spieler, der fast 30 Minuten bei der Top-2-Defense der Liga spielt und auch in der Offensive sehr gut mittlerweile wieder funktioniert, beziehungsweise sehr effizient und auch reboundet wie so ein Ochse. Dann,
Top 5 in Rebounds.
Ja, also ich glaube, das ist so ein kleines Comeback, vielleicht auch mal als individuelle Überraschung, ne, weil neben den Hawks, glaube ich, überrascht vor allen Dingen Dwight Howard und lässt so ein bisschen seine Kritiker im Moment verstummen.
Lustigerweise, wir haben zwar nur im Vorfeld über Teams gesprochen, ich habe mir aber auch ein paar Spieler rausgesucht, positiv und negativ, und da steht natürlich auch Dwight Howard drauf.
Ja,
zu Recht. Und ja, ich finde wirklich, ich weiß nicht, ob es wirklich überraschend ist, ich habe mir so eine Art, sagen wir es mal, individuelles Comeback gewünscht und erhofft, weil ich Fan von Dwight Howard bin. Ich finde, dem ist in der Vergangenheit viel Negatives angeheftet worden, was absolut überzogen war.
Mhm.
Und wenn er die Leistung halten kann, würde ich mich wirklich darüber freuen, dass er am Ende der Saison vielleicht nicht mit einem Award ausgezeichnet wird, aber durchaus ein paar positive Kommentare in Sachen Defense und Defensive Player of the Year zu hören bekommt.
Ja. Ich meine, da siehst du mal wieder, wie schnelllebig auch das Geschäft ist, ne? Weil, denk mal nach, dass Dwight Howard einfach in unseren Köpfen vor, weiß ich nicht, 6, 7 Jahren oder so einfach als dieser Elite-Spieler wirklich manifestiert war und wir einfach so viele DPOYs bei dem mittlerweile schon stehen. Und Leute, habe ich da so das Gefühl, die sind wirklich überrascht, dass er verteidigen kann manchmal, ne? Also irgendwie. Das ist so absurd. Ja. Also, für jemand, der den Sport ein bisschen länger verfolgt, ich denke dann immer so, habt ihr gepennt? Wart ihr noch zu jung? Was ist da mit euch?
Und, ja, er hat sich keinen Gefallen getan, damit wie er damals Orlando verlassen hat, nach L.A. gekommen ist, wie die Saison dieser ominösen Big Three.
Boah, ich glaube, da war schon eine Big Four, ne? Wer war denn noch da? Ich glaube, Gasol, Kobe und Howard.
Nash.
Nash, genau. Nash kam auch noch. Ja. War schon fast eine Big Four.
Ja, Big Four. Bei Nash, okay, ja, komm. Nehmen wir es einfach dazu. Aber ich glaube, das hat ihm viel geschadet im Nachhinein und dass ihm halt auch viele Leute. Aber das gleiche Lied können wir ja von seinem ehemaligen Teamkollegen James Harden.
Ja.
Da wird auch noch behauptet, dass er keine Defense spielen kann. Da frage ich mich so: guckt ihr die Spieler auch oder checkt ihr nur irgendwelche YouTube-Videos von vor 3 Jahren?
Ja.
Ja, er hat seine Aussetzer. Er ist auch mit seinen Aussetzern oftmals bei Shaq dann zu finden. Aber ein Spiel geht halt länger als ein 30-sekündiger Ausschnitt eines Spiels. Und er ist durchaus ein passabler Verteidiger geworden mittlerweile. Und bei ihm war es ja immer nur das Problem, dass er einfach keinen Bock hatte zu verteidigen. Die Voraussetzungen körperlich und physisch hat er absolut.
Genau. Ich sag nur Finals-Serie damals OKC gegen Miami. Er war teilweise LeBron-Verteidiger. Also ja, sagt eigentlich ja, alles ja. Dann. Ja,
aber Hawks. Gut, zurück zu den Hawks.
Ja. Ich bin, wie gesagt.
Meinst du, die könnten wirklich auf Dauer auch gefährlich werden für das Nonplusultra im Osten?
Nee, dann wieder nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube einfach, dass es Matchup-technisch. Du hast halt Schröder, der auch eine sehr souveräne Saison spielt. Jetzt nicht irgendwie die Effizienzwerte durch die Decke schießt. Also macht einfach einen guten Job, kann man glaube ich so sagen, als Starting Point Guard. Und gerade dann auf dem Flügel wird's so ein bisschen komisch dann. Also ich.
Ja.
Ah, ich weiß stimmt. nicht. Also. Ja, nee, also eher dann noch die...
Ich glaube, das ist so ein Team, was so richtig eklig wie so ein Terrier in der Wade hängen kann, aber ja. Am Ende des Tages sehe ich vermutlich auch, obwohl sie derzeit vor den Raptors stehen, die Raptors eher
als gerade sagen, ja.
richtige Gefahr für die Cavs als die Hawks. Aber das soll deren bisherige Saison überhaupt nicht schmälern, weil die ist wirklich absolut bockstark.
Voll.
Ich finde es auch mega geil. Ich war gerade, oder bevor wir angefangen haben, nochmal auf der Twitter-Seite der Hawks und sie fangen wieder an mit W's in ihrem Namen. Und das fand ich schon, als sie ihre unglaubliche Serie hatten, mega. Und das finde ich jetzt auch richtig lustig wieder. Also, das ist eine sympathische Franchise.
Ist so. So, aber die haben jetzt einen harten Brocken at Charlotte. Dann geht's gegen die Knicks. Die sind ja auch so ein bisschen eine Wundertüte. Pelicans, Pacers, Jazz, Lakers, Warriors, Suns, Pistons, Raptors, Thunder. Also, ich sag mal, wenn sie bis Weihnachten so wirklich auch weiterspielen und irgendwie, weiß ich nicht, von 10 Spielen quasi nur eins verlieren, dann Respekt, aber sehe ich jetzt eigentlich nicht. Also, die haben einige gute Spiele, gerade auch gegen die Cavaliers, gegen die Rockets, Heat, knapp. Haben sie gewonnen, aber muss man mal gucken,
wie repräsentativ das ist. Man muss vielleicht auch nochmal festhalten, dass das, was wir hier jetzt besprechen, das sind Momentaufnahmen. Das kann nächste Woche schon wieder ganz anders aussehen.
Ja, also wir schreiben also, ja auch noch was dazu, zu Überraschung, positiv, negativ und vielleicht ist da dann schon wieder eine negative Überraschung in 2 Wochen bei den positiven oder umgekehrt, was weiß ich.
Ich glaube, ein heißer Kandidat sind dafür die Timberwolves, aber gut.
Ja, kann sein. Oder die Franchise, über die ich jetzt mit dir sprechen möchte, weil in der Division, gibt's noch 2 Teams, die ich auf meiner Liste habe und beide sind negativ. Ich überlege jetzt mal, mit wem ich anfange. Ich glaube, damit ich wieder ein bisschen mehr lästern kann, weil da bin ich ein bisschen mehr mit dem Herzen bei, über die Magic. Orlando. Ja. 5-7. Haben vielleicht viele auch so gedacht. Also viele haben sie ja nicht in den Playoffs gesehen. Aber ich persönlich habe dann schon gedacht, dass die irgendwie, gerade auch mit Frank Vogel, irgendwas auf die Beine gestellt bekommen und mit Ibaka jetzt auch. Aber es scheint nicht zu funktionieren. Und dass jetzt auch ein Jeff Green startet und ein Aaron Gordon sich wieder hinsetzen muss, das wird mir schlecht. Ja. Keine Ahnung, aus welchen Motiven. Jeff Green trifft den Dreier weitaus schlechter als Aaron Gordon. Keine Ahnung, was Vogel da will.
Talente fördern geht auch anders dann, ne?
Eben, also ich finde einfach, also ich war immer ein sehr krasser Befürworter des Magic Rebuilds, weil ich einfach gedacht habe, so, dass sie so immer low-key gute Spieler im Kader hatten, die dann auch irgendwie so immer ihren Part gespielt haben, nicht zuletzt auch irgendwie, als sie Aflalo gegen Fournier getauscht haben und Fournier letzte Saison total gut gespielt hat. Vucevic haben sie ja damals bekommen. Ah, weiß ich nicht. Jetzt wieder so komplett beschissen. Weil die Offensive ist so ein Unfall. Die spielen furchtbar. Wirklich.
Ja, mit dem in Anführungsstrichen Highlight, die 69 Punkte gegen Indiana.
Ja.
Bezeichnend.
Das ist bezeichnend, wirklich. Also auch individuell. Wirklich, also Fournier und Ibaka sehe ich, sind die beiden Starter mit einem durchschnittlichen O-Rating. Also niemand knackt da im Grunde die 106. DJ Augustin dann von der Bank. Aber, oh, nee. Und
bei allem auch, Respekt, das heißt auch schon was.
Ja. Und Hezonja. Nee, also Hezonja ist für mich fast schon so was wie eine ganz, ganz große Enttäuschung auf der individuellen Seite. Also der spielt immer noch 15 Minuten, aber spielt so furchtbar. Und so wie er damals in die Liga gekommen ist, ne, dieser Borderline-Größenwahnsinnige sagt, dass Messi...
Hashtag Messi kommt,
genau,
um mich zu sehen.
Genau, Hashtag Messi kommt, um mich zu sehen. Ey, sorry, liefer ab, bevor du dir in den Mund fusselig redest. So ganz ehrlich, weil das was Hezonja eigentlich auch auf dem Papier dem Team bringen kann, gerade von der Bank, bringt er nicht. Und das ist mies. Und das ist sicherlich auch einer der Faktoren, warum es bei den Magic nicht läuft. Also die, ich denke mal, das ist auch so ein Stück weit der Grund, warum Aaron Gordon von der Bank kommen soll, einfach um diese Second Unit auch so ein bisschen zu stabilisieren. Wobei ich halt großer Gegner davon bin, einen Spieler wie Aaron Gordon, den ich als MIP vor allen Dingen auf dem Zettel hatte, von der Bank kommen zu lassen. Das macht keinen Sinn.
Ja, ich mag das auch. Das ist für mich auch, wenn man ein Team ist wie Orlando, klar, man möchte sich stetig verbessern von Saison zu Saison, aber nicht auf Kosten der jungen Spieler, die für die Zukunft da sind.
Ja.
Deswegen finde ich diese, wenn es nur eine rein taktische Maßnahme ist, dann verstehe ich erstens die taktische Maßnahme nicht und zweitens einfach nicht, wie man dafür dann einen der talentiertesten Spieler im ganzen Kader ja mehr oder weniger opfert.
Ja.
Und ich meine, klar, manche Spieler wachsen mit der Rolle von der Bank. Siehe Jamal Crawford, ne? Einer der besten Sixth Men aller Zeiten, aber so ein junger Spieler, weiß ich nicht, ob das für ihn das Richtige ist, wenn er nur von der Bank kommt.
Ja.
Weil du wirst auch irgendwann die Momente haben, wo genau diese Spieler in entscheidenden Momenten auf der Platte stehen. Und wenn sie dann nicht wissen, was sie zu tun haben oder einfach überfordert sind mit der Aufgabe, so, da muss man sich halt auch als Coaching-Staff hinterfragen, weil diese Situation werden kommt.
Ja. Ich sehe einfach noch gar keinen Impact von den neuen, in Anführungsstrichen, Magic. Das ist für mich, das habe ich auch schon mal zu Beginn der Saison getweetet, dass es für mich im Grunde dieselbe Einheitssuppe des letzten Jahres ist. Ibaka auch, also Ibaka hat mich teilweise defensiv hart enttäuscht, besonders halt, weil ich gedacht habe, mit ihm kann man dann halt auch viel Small Ball spielen, also ihn auf die 5, Aaron Gordon vielleicht auf die 4.
Aber das Spiel gegen OKC war geil.
Ja, klar, das da hat er wieder einen rausgehauen, aber das ist ja auch traditionell jetzt schon fast, dass OKC Magic spiele, bei der Revanche werde ich übrigens vor Ort sein, da freue ich mich drauf. Aber traditionell ist das ja so, dass die Spiele relativ unterhaltsam sind und immer irgendwie auch in OT entschieden werden oder sonst was. Das ist cool.
Oder relativ hohe Ergebnisse.
Ja.
Mitbringen. Stimmt.
Ja, aber ich wollte die Magic hier einfach mal erwähnen, weil ist für mich persönlich einfach eine Enttäuschung. Und auch ein Payton, bei dem sehe ich sehr, sehr, sehr wenig Verbesserung. Auch wenn er zumindest in dieser kurzen Zeit immerhin einen positiven Impact ein Stück weit hat, aber das ist bei der Bank und bei dem Kader allgemein ist das vielleicht auch nicht so schwer, als Starter da statistisch mit einem positiven Impact rauszugehen. Und ja, ich bin hart enttäuscht.
Außer du hast Regen Rondo, dann ist es dann doch.
Ich wollte es nicht wieder sagen, weil sonst kommen wieder die bösen Kommentare. Aber ja. Können wir nochmal kurz gucken, wie der Spielplan der Magic denn aussieht und ob da vielleicht, ob es jetzt vielleicht aufwärts gehen kann. Immerhin haben sie ja gestern gegen die Pelicans gewonnen, ohne AD, wohlgemerkt. Ja, muss man ja dabei sagen. Ich meine, bei den Pelicans so alles, was AD laufen kann und AD einfach als absoluter Superstar. Ah, ist ja egal. Mavs at Bucks, Suns, Wizards, Bucks, Spurs, Grizzlies und Sixers. Also ich finde, wenn sie jetzt nochmal das Ruder so ein bisschen rumreißen wollen, ist jetzt da gar keine schlechte Zeit, um damit anzufangen, weil Mavericks, Bucks, Suns, Wizards, nochmal Bucks, die sind alle nicht unschlagbar. Und selbst die Grizzlies, muss man mal gucken, wer bei denen wieder überhaupt den Ball in der Hand halten kann. Die haben ja auch nicht wirklich einen tiefen Kader. Ja, und Sixers brauchen wir auch nicht drüber reden. Also, bis Anfang Dezember haben die Magic, glaube ich, nochmal Zeit und ansonsten müssen wir uns dann, glaube ich, wenn es weiter so läuft, von den Magic komplett verabschieden als wirklichen Platz 8 Aspiranten.
Ja, unterschreibe ich so. Weiß ich nicht, wollen wir wieder positiver werden oder wollen wir das im Negativen lassen?
Bruder, ich bin die Negativität in Person.
Alles klar, dann hau ich vielleicht den überraschendsten Kandidaten mal raus, weil ich habe nämlich bei Überraschungsteams im negativen Sinne die Celtics.
Okay.
Das ist wahrscheinlich bei mir mehr persönlich, als dass es wirklich eine große Überraschung ist. Aber ich habe mir einfach vor der Saison, man hat Al Horford geholt. Gut, der Draft war wie immer Celtics-like, aber mein Gott. Ich weiß nicht, man hat jetzt auch nicht allzu viel verändert, man hat aber diesen einen großen Baustein mit Al Horford geholt, der jetzt ein paar Spiele lang durch eine Gehirnerschütterung ausgefallen ist. Allgemein die Celtics auch mit Verletzungen zu kämpfen. Das ist auch ein Grund dafür, dass es im Moment nicht läuft. Aber an sich weiß ich, mir gefällt das der gesamte Auftritt, wenn ich die Celtics spielen sehe, irgendwie nicht. Mir fehlt da einfach dieses gewisse Etwas.
Ja, kann ich verstehen. Ich weiß auch, was du meinst, wobei, also klar, müssen wir jetzt relativieren, dass so Al Horford und Jake Crowder, die ja schon relativ wichtig sind, insgesamt 7 Spiele gespielt haben. Also der eine 3, der andere 4, das ist natürlich extrem wenig von 22 möglichen. Also ja, also ich bin natürlich von dem Standing, von dem Win-Loss, bin ich auch enttäuscht. Klar funktioniert die Defensive auch nicht wirklich. Ja, ich verstehe es auf jeden Fall. Ich habe sie jetzt nicht auf dem Zettel gehabt, einfach weil ich die Verletzungen zu krass, glaube ich, berücksichtigt habe. Aber ich verstehe das auf jeden Fall, dass du da
vielleicht... Das ist auch kein großes Minus. Das ist halt vor allen Dingen durch die Verletzungen zu erklären. Mhm. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht ist dafür auch die Sample Size wirklich zu klein im Moment. Das wirklich ausführlich. Das ist bei mir, die Celtics, das war so ein, ich weiß, normalerweise als Heat-Fan müsste ich die abgrundtief passen und müsste das feiern, aber wenn ich jetzt als objektiver NBA-Blogger, kann man das so sagen? Ja, kann man so sagen. Dann ist es halt, ich habe mir mehr erwartet, ich weiß nicht.
Ja. Ich sehe im Grunde hier auch nur einen beeindruckenden, in Anführungsstrichen, Sieg und das war gegen die Hornets. Ansonsten haben sie halt ja auch so Stinker gehabt gegen die Nuggets, gegen die Wizards, gegen die Pelicans mit einem Punkt verloren. Es wird jetzt auch nicht unbedingt besser, ne? Also so Warriors kommen, dann hast du Detroit, die sind ja auch eine absolute Wundertüte irgendwie. Mhm. Dann bist du bei den Wolves, die können dir ja auch die Lichter ausschießen. Die Nets spielen relativ witzig, Spurs, Heat, wieder Pistons. Also Schedule bis Dezember. Nicht wirklich hart, aber der war bis jetzt auch nicht so krass, ne? Also wenn Al Horford wieder dabei ist und Jake Crowder irgendwann wieder und Avery Bradley, den ich hier explizit erwähnen möchte, der eine super Saison spielt bisher, wenn er weiter sein Level beibehält, dann ich fühle mich übrigens gut dabei, dass ich damals bei dem Atlantic-Vlog gesagt habe, Celtics könnten 3 All-Stars stellen und Avery Bradley da so ein bisschen angeteasert habe, weil ich freue mich extrem, dass er, weiß ich nicht, fast 9 Rebounds, 18,5 Punkte, Lights Out wieder von Downtown und also
ja, freut ist eine mich schöne extrem. Entwicklung, die er genommen hat.
Definitiv.
Ist ja auch ein Spieler, der noch gar nicht, also im Vergleich noch gar nicht so lange in der NBA ist, aber bei dem du stetig das Gefühl hattest, der verbessert sich von Saison zu Saison und das hat jetzt seinen bisherigen Höhepunkt und ist schön zu sehen.
Massiv unterbezahlt auch.
Ja, klar.
Muss man mittlerweile sagen. Ja gut, ansonsten habe ich eigentlich über die Celtics soweit nichts zu sagen. Ich gehe einfach davon aus, dass es bisher nicht wirklich repräsentativ ist, einfach weil ich glaube auch, wenn Crowder und Horford die beide relativ gut verteidigen können, die werden nicht auf Dauer auf Platz 25 im D-Rating bleiben. Und ich bin auf jeden Fall relativ optimistisch, dass das da alles wieder normale Züge annimmt in Boston.
Ja, ich auch absolut. Wie gesagt, das sind ja nur Momentaufnahmen, von denen wir reden. Ich glaube, das kann man auch nicht zu oft erwähnen, weil ich weiß selber, als Fan nimmst du manchmal gewisse Aussagen anders wahr, als sie dann am Ende waren. Deswegen alles nur eine Momentaufnahme. Ich glaube, die Seas werden am Ende locker flockig die Playoffs erreichen und ja. Ich habe sie wirklich, wie gesagt, nur aus persönlichem Interesse und persönlichem Gefühl aufgezählt. Nicht, weil ich jetzt Gott weiß, wie schlecht sie dastehen. Sie haben eine positive Bilanz und also alles gut.
Genau. Ich glaube, ich muss nochmal nach Canossa gehen und mich mehr oder weniger entschuldigen. Wobei, eigentlich will ich mich nicht entschuldigen, weil das Dieng-Signing und Dieng-Signing und das Moskow-Signing, das ist für mich immer noch richtiger Müllhaufen-Move. Aber die Lakers, ganz ehrlich, die wirst du wahrscheinlich auch auf der Liste haben.
Yes, sir.
7-5, Vierter im Westen.
All hail Luke Walton.
Boah, also Luke Walton, auch was der da so aus den jungen Spielern da mittlerweile rausholt, also gerade auch so ein Julius Randle und einem D'Angelo Russell. Und du weißt, was jetzt kommt.
Swaggy!
Und du weißt, was jetzt kommt. Swaggy P starten lässt und Swaggy einfach mal seine komplette NBA-Karriere quasi revitalisieren lässt.
Mega.
Sheesh. Also, Mann, bin ich froh darüber. Glaubst du nicht?
Ja, Lakers hätte ich so nicht erwartet.
Nee.
Aber mega. Ja, das zeigt halt auch, dass junge Spieler auch mit Verantwortung umgehen können. Und dass man nicht immer da die Schonhandschuhe anziehen muss. Nee, Luke Walton, krass. Also jeder, der gesagt hat, das war Glück mit den Warriors, der sieht jetzt, dass das ein richtiger Trainer ist.
Ja. Also ich bin, also von Nick Young, das ist, glaube ich, so individuell so die größte Überraschung überhaupt. Weil wer,
ja.
Ganz ehrlich, die haben, und das hat nichts damit zu tun, so dass ich halt Swaggy-Fan und so bin, aber so, die haben sich ja wirklich darüber unterhalten, macht es Sinn, oder zu welchem Zeitpunkt macht es Sinn, Nick Young zu waven, weil es da irgendwie mit dem Salary Cap und CBA irgendwelche Hintertürchen gibt oder irgendwie, ne, weiß ich nicht, hat im Grunde wahrscheinlich schon nach Immobilien in China gesucht und der startet einfach 12 Spiele bei einem, ja, im Moment Playoff-Team, trifft einen Dreier und ist auf einmal ein Verteidiger geworden.
Ja?
Was hat Luke Walton denn da gemacht? Also,
ich habe keine Ahnung.
Ey.
Ich habe keine Ahnung. Aber das ist halt auch wieder so, du sagst es ja gerade, so Häuser in China, die meisten NBA-Fans, ey, die kannten nicht mal mehr Nick Young, das war Swaggy P, so den hat eigentlich als Basketballer gar keiner mehr ernst genommen.
Ja,
so.
Ja, zu Recht auch irgendwo, ne? Aber
ja, klar, die letzten, gerade die letzte Saison hat natürlich extrem reingeschissen.
Ja.
Nee, aber wirklich, also er steht wirklich dafür, was aus den Lakers oder was Luke Walton aus den Lakers gemacht hat. So das beste Beispiel dafür.
Ja.
D'Angelo Russell, Julius Randle kriegen Verantwortung, dürfen sich entwickeln, dürfen Fehler machen, haben auch mal eine Offenheit, sitzen dann aber nicht direkt wieder auf der Bank, wie es beim Coach vorher war. Oder spielen einfach mal gar nicht oder spielen nur 10 Minuten, was weiß ich. Er weiß halt ganz genau, wie man mit jungen Spielern umgehen muss. Vielleicht liegt es daran, dass seine Karriere noch gar nicht so lange zu Ende ist. Moskow denkt, dass die Gehälter, da werden sie wohl auch in spätestens in 2 Jahren die Quittung bezahlen, richtig zahlen. Aber mein Gott, das soll die starke Saison, überraschend starke Saison, absolut nicht schmälern.
Nein, Mann. Julius Randle ist auch krass. Also,
ja.
Boah.
Endlich.
Haben wir aber, glaube ich, auch schon immer gesagt, ne?
Ja.
Also ich glaube, am Draftabend da, was war das? 2014? Ich bin so schlecht in Mathe. Irgendwann, als er halt gedraftet worden ist, aber schon gesagt, er eigentlich zu tief gefallen. Dann Rookie-Saison ja quasi direkt beim ersten Spiel vorbei gewesen, wenn ich mich recht erinnere. Und
ja.
Super, also ich freue mich tierisch und ganz ehrlich, Kobe, ne, ist kein Kobe-Hate, aber da sieht man mal vielleicht, dass wenn man so viele junge Talente angesammelt hat und mit einer klaren Idee da reingeht und die Jungs auch dann irgendwie gerne zusammenspielen lässt, weil wir haben auch eine total verteilte Punkteausbeute, alle spielen relativ, oder viele Spieler spielen halt relativ effizient. Das heißt, es werden gute Würfe genommen, der Ball wird ein bisschen geteilt, die Offense flutscht ein bisschen und tja, da war vielleicht Kobe so in den letzten 2 Jahren mit seiner Spielweise und vielleicht auch seinem Ego ein Stück weit, ohne da jetzt irgendwie sagen zu wollen, dass die Lakers das in die Playoffs geschafft hätten, aber weiß ich nicht, ob es ultimativ für die Jungs da im Kader so ein toller Mitspieler gewesen ist.
Ja, das ist halt auch so ein Beispiel gewesen. Darüber haben wir uns ja wirklich die letzten 2 Jahre immer so ein bisschen drüber aufgeregt, wenn es um die Lakers, wenn es um Kobe ging. Manchmal, also ich finde, Vereinstreue muss bezahlt werden, aber auch die hat seine Grenzen. Mhm. Und gerade bei Kobe, der einer der verdientesten Spieler aller Zeiten ist, einer der besten Spieler aller Zeiten, weiß ich nicht, ob man da nicht eventuell sich an den Tisch hätte setzen können und sagen, so, wir wollen dich halten, du sollst auch bezahlt werden, aber lass uns Spielraum. Ich glaube, das ist ja auch das, was man bei Dirk so ein bisschen kritisiert hat, dass er für all das, was er getan und geleistet hat, jetzt ausbezahlt wird. Mhm. Vielleicht oder vermutlich zum Negativen für die Zukunft der Mavs. Sind immer zwei Seiten, ne? Es kann so oder so ausgehen. Ich glaube zum Beispiel, die Wade war ja im Sommer der gleiche Fall. So, Riley wollte nicht mehr als 40 Millionen. Hm? Die Wade wollte mehr. Und da hat sich ja auch geschäftlich gesehen, glaube ich, wäre aber Wade wesentlich risikoarmer gewesen, als das mit Kobe damals war.
Ja.
Weil die Wade ist einfach noch fähig dazu, einem Team wirklich zu helfen, teilweise in Spielen zu tragen. Mhm. Und seien wir mal ehrlich, die Zeit von Kobe ist vor 3-4 Jahren abgelaufen.
Ja, leider. Also, wie gesagt, soll kein Kobe
sein. Und da kann er ja nicht mal was tun. Das ist überhaupt gar kein Hate. Kobe war ja auch zu dem Zeitpunkt schon 2-3 Jahre älter, als es die Wade jetzt ist.
Ja.
So, das muss man auch nochmal festhalten. Ich wollte, das sind verschiedene Szenarien, ich wollte nur nochmal aufzeigen, das kann halt so oder so laufen. Ne? Du kannst dein All-Star sozusagen ausbezahlen, aber das kann halt in beide Richtungen gehen.
Genau.
Und bei den Lakers hat man es gesehen und ich finde es halt schade, weil ich bin mir sicher, Dirk hätte nicht unbedingt auf, oder hätte auch nochmal auf Geld verzichtet, weil ich glaube, dem ist, und ich will jetzt nicht sagen, dass Kobe die Lakers nicht wichtig sind, du merkst, man kann eigentlich gar nichts sagen, ohne dass jetzt irgendeiner schlecht dasteht, ne?
Ja.
Komm, lassen wir das Thema. Das hat ja auch eigentlich gar nichts mit heute zu tun. Ich bin gerade etwas ausschweifender geworden.
Alles gut, alles gut. Wobei die Mavs halt irgendwie schon ein Fall für sich sind. Ich weiß nicht, ob du sie auf der Liste hast. Ich ehrlich gesagt nicht.
Wobei weil mich das nicht überrascht.
Wobei, ja.
Gerade die Verletzung, durch die Verletzung jetzt. Dirk kann nicht. Wes Matthews ist eine Frechheit für seinen Vertrag.
Ja.
Bei aller Liebe, ne? Die Schwere der Verletzung, ich war so glücklich, als er wieder auf dem Platz stand. War wirklich großer Fansupport in Zeiten, aber.
Ich auch.
Alter, seine Statistiken. Ich meine, heute Nacht hat er ein effizientes, gutes Spiel gegen die Celtics gemacht.
Stimmt.
Aber was war das? 29% Field Goal und 22% von der Dreierlinie?
Irgendwie sowas. Also furchtbar. Beides auf jeden Fall südlich der 30.
Da wärst du mit 1,5 im Jahr schon überbezahlt.
Ja, aber bei ihm hoffe ich halt, dass es halt irgendwie der Sample-Size geschuldet ist und er hoffentlich wieder zurückkommt. Aber gut, lass jetzt nochmal kurz Lakers, weil, das muss man jetzt ganz klar sagen, so sehr mich das jetzt auch überrascht hat und ich das auch so zugeben muss, ne, weil ich habe mich ja sehr, sehr, sehr kritisch zu der Lakers-Offseason geäußert. Wobei es, glaube ich, auch unterm Strich ein bisschen zu krass rüberkam, weil ich ja immer gesagt habe, Luke Walton war ein absoluter Gewinn und der Clarkson-Vertrag war auch super. Spurs sind jetzt, genau, die Spurs kommen vorbei, die Bulls kommen vorbei und die Thunder kommen vorbei. Das heißt, 3 Heimspiele jetzt in Folge. Mit Brooklyn vorgestern sind es halt 4 in Folge. Brooklyn haben sie ja schon weggefegt. Und dann geht's aber at Golden State, dann zu Hause gegen Golden State, dann kommen die Hawks, dann geht's zu den Pelicans, Bulls, Raptors, Grizzlies, Jazz, Rockets.
Aber warte mal, haben sie nicht schon ein Spiel gegen Golden State gewonnen?
Ja, gut, klar. Lou Walton wusste da wahrscheinlich, welche Knöpfe er drücken musste. Nee, aber auch krass gewonnen, ne? Da darf man jetzt nicht unterm Teppich kehren.
Ja. Weißt du, das Lustige ist, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass die 3 Heimspiele, die jetzt folgen, also mich würde es nicht überraschen, wenn es am Ende eine positive Bilanz aus den 3 Heimspielen ist.
Also 2-1 meinst du? So,
Ja.
Siege gegen Thunder und Bulls.
Genau. Würde mich jetzt nicht schocken. So, ich glaube, die Spurs, gerade jetzt, Verletzungen werden weniger, Team kommt zusammen. Ich glaube, die kommen langsam ins Rollen.
Oh ja.
Die werden auch irgendwie in der nächsten Zeit mal eine schöne Serie starten. Bin ich mir relativ sicher. Aber die Bulls und du hast es ja selber gesagt, das wird ein schwerer Roadtrip für die Bulls. Also mich würde es jetzt nicht großartig überraschen, wenn die Lakers bei 2 Siegen stehen nach den Rechten. Aber ey, das kann jetzt auch ein 0-3 werden.
Ja. Und dann können sie natürlich auch 3 oder 4 in Folge verlieren, weil Jrue Holiday kommt zurück, AD ist vielleicht dann wieder fit. Also wenn sie dann zweimal die Warriors haben, dann die Hawks,
Ja,
dann die Pelicans, auswärts dann vor allen Dingen. Ist zwar kein Back-to-Back, aber dann, nachdem sie gegen die Pelicans gespielt haben, haben sie halt ein Back-to-Back in Chicago dann, die ja auch, ne, da haben wir ja drüber gesprochen, durchaus immer mal jetzt für einen Sieg gut sind, je nachdem, wie sie da gerade treffen und wie lange Rondo halt auf der Bank sitzt. Ja.
Ja.
Und ja, ich würde einfach sagen, so Lakers kann man als Momentaufnahme auf jeden Fall mal so stehen lassen, dass es halt einfach super ist. Und wenn Nick Young der effizienteste Spieler in einem Team ist mit einer signifikanten Minutenzahl, dann lässt es einfach mein Herz komplett aufblühen. Und ich bin jetzt ganz, ganz auf Kuschelkurs, von daher hau mir mal ein Team um die Ohren.
Oh ja, oh ja.
Mag ich das Team?
Oder wir haben es öfters erwähnt im Verlauf des Podcasts, aber wir müssen auch einfach mal über AD und seine Gefolgschaft reden, weil das ist katastrophal. Grüße gehen übrigens raus an Gentry, der ein absoluter Vollpfosten ist, aber
überrascht dich das? Ist jetzt meine Frage.
Jein, also ich habe mir mehr erhofft von der Saison, dann kam aber leider das Unglück mit der Frau von Jrue Holiday und dass er raus war und dann wieder Allgemeinverletzung. Ey, die war nicht richtig fit zum Teil. Legt halt Monsterzahlen auf, am Ende steht trotzdem das L. So, also ich weiß nicht. Es ist jein. Ich habe mir halt mehr erhofft, ne? Ich habe es halt nicht, sie stehen jetzt bei 2-10, glaube ich, ne?
Ja.
Ist halt schon, ist schon ein Brett, ne?
Ist ein
Selbst
Brett.
Mit Holiday, der zurückkommt und wenn der sofort einschlägt, AD, der fit bleibt und Monsterzahlen abliefert, ist das halt echt schon schwer, 8 Spieler zu einer positiven Bilanz aufzuholen, ne?
Definitiv.
Selbst zu dem Zeitpunkt.
Ja, dann lass uns direkt jetzt mal, normalerweise haben wir das jetzt immer gegen Ende gemacht, lass uns da mal gucken, wo es als nächstes halt hingeht. Also gestern die Niederlage gegen die Magic, die tut schon mal weh.
Ja.
Einfach, weil wenn AD dabei gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich halt machbar gewesen. Aber jetzt geht's an die Westküste zu den, nee, gar nicht, die Portland Trailblazers, die kommen vorbei. Und dann die Hornets, also 2 ziemlich starke Teams. Und
ja.
Die Hawks
verschieden stark
auswärts.
Vor allen Dingen.
Ja,
die
genau,
einen
genau.
Defense,
das ist,
die anderen über den Dreier.
Genau. Und ja, T-Wolves haben wir ja auch gesagt, so je nachdem, ob die mal vielleicht irgendwann anfangen, wieder ins Rollen zu kommen. Portland, Dallas, dann die beiden LA-Teams, At Thunder, Grizzlies, dann auch wieder gegen die Clippers am 10.
Oh Mann.
Dezember, also
ja,
3 Tage später gegen die Warriors, also ich sehe da, also wie sollen die das aufholen? Also die gewinnen vielleicht.
Ich sehe vor allen Dingen bald einen neuen Coach auf der Bank.
Ja, bitte.
Ja, und ist mir auch mittlerweile egal, wer das macht.
Ich meine, ich habe ein bisschen Heat kassiert dafür, dass ich Elvin Gentry hart kritisiert habe, irgendwann mal, ich weiß nicht mehr wann. Ich habe da aber gesagt, irgendwie nach dem Motto, wenn du deine 5 besten Spieler halt irgendwie nur 30 Minuten in einer Saison spielen lässt, dann bist du halt eine Wurst. Klar waren...
Das war, glaube ich, sogar in deinem Preview-Blog, ne? Kann das sein?
Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo habe ich mal dann gehört, ja, aber waren doch alle verletzt. So, ja, aber irgendwann hattest du einen Ryan Anderson, irgendwann hattest du einen AD, irgendwann hattest du auch einen Jrue Holiday. Und das ist doch im Grunde dein Kern. Die brauchtest du doch, die Jungs. Ob jetzt ein Evans so der krasse Spieler war oder ein Gordon, der war ja auch ständig verletzt, aber so, das war so, die drei, die waren doch eigentlich so, auch Two-Way irgendwie schon ein Stück weit so die besten Spieler und dann lässt du einfach voll lange halt Aschik spielen und haben die Go-To-Guys in ihrem letzten Überraschungspodcast ja auch darüber diskutiert, darüber, dass Elvin Gentry irgendwie sagt, ja, wir können ja AD nicht so lange auf die 5 stellen wegen Verletzungsrisiko. So, da denke ich mir so, ey, dann lasst da vielleicht nicht irgendwie eure die Football-Ärzte von den Saints auch noch mit den Basketballern rumspielen. Oder weiß ich nicht, ob die sich auch vielleicht den Physiostab da teilen. Ich glaube, es ist schon was anderes, wenn du irgendwie einen Krampf bei einem 150 Kilo Linebacker ausmassierst, als bei so einem AD, der mittlerweile ja relativ in Shape ist. Aber so sollte man beides können als Profi-Physio.
Verletzungen entstehen ja auch ganz anders in den beiden Sportarten.
Ja. Und ich glaube, halt's nicht für sinnvoll, ganz einfach. Also da sparst du an der falschen Ecke.
Die Suns und deren
Medical Staff. Ja.
Nee, hast du absolut recht.
Das ist scheiße. Also
ich glaube, da müsste man einfach mal komplett den Staubsauger anwerfen und alles da wegsaugen, was nicht dahin gehört.
Ja, aber wer spielt denn auch
kann
da?
Kann ja nicht so schwer sein, einen vernünftigen Ärztestab zu organisieren.
Nee. Aber das ist ja das eine. Aber wer spielt denn jetzt auch da? Ich meine, die haben sich ja so verkrüppelt mit dem Salary Cap auch.
Ja, ey, die betet wahrscheinlich jeden Tag, dass die auf einmal alle anfangen, Basketball zu spielen.
Mein Gott, Etuan Moore. Übrigens. Spielt
der nicht sogar nur eine relativ gute Saison?
Ja, gut. Das ist ja das, was mich. Also, Etuan Moore und Tim Frazier. So, what the fuck, so. Die spielen wahrscheinlich bei den Nets nicht mal. Oder bei den Sixers eine so große Rolle, wie sie jetzt halt bei einem Team spielen, das eigentlich, dadurch, dass sie halt diesen Superstar haben, irgendwie in die Playoffs gehören wollen. Was auch immer. Solomon Hill.
Hat AD sich nicht auch so ein bisschen ins Bein geschossen mit dem langfristigen Vertrag?
Ja, was soll er anderes machen, ne? Beziehungsweise, ich glaube, wenn du einfach als 22- oder 21-Jähriger so viel Geld auf dem Tisch liegen hast, besonders mit der Krankenakte, die er hat, ne? Also, toi, 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 dass alles gut geht, aber ich meine, AD ist kein Iron Man. Also,
ja, gut, okay. Vielleicht liegt das ein bisschen Ego. Zu sehr aus seiner Perspektive. Hast du recht. Hast du natürlich recht.
Keine Ahnung, aber ja.
Es ist, jetzt weißt du, so warum sie auf der Liste sind. Das ist eigentlich zu erwarten gewesen, aber trotzdem schlimm.
Ja, gut, so kann man zusammenfassen, ja, definitiv. Zu erwarten gewesen, aber trotzdem schlimm.
Ja. Hast du noch irgendwie was Positives?
Positiv.
Ja, jetzt nicht zu New Orleans, ne? Ich meine jetzt allgemein.
Ach so, ein Team habe ich da, das ich auch schon mal angesprochen habe. Ein Team, das jetzt von einem Typen trainiert wird, den du vielleicht noch aus Heat-Tagen ein bisschen kennst.
Rip and Grind.
Yes. Also, ich fand einfach, wenn ich mir das so angucke, ne, also, was sie da auch teilweise für Spieler in ihre Starting Five stellen, James Ennis, auch ein alter Bekannter von dir, glaube ich, Jamichael Green, Andrew Harrison, also, die Grizzlies sind echt in der Tiefe kein gutes Team. Die sind kein gutes Team und die gewinnen aber trotzdem Spiele. Und das überrascht mich.
Marc Gasol sei Dank.
Ja, Stretchmark, Klatschmark. Geiler Typ.
Nee, Lanze brechen direkt mal für Fisdale. Das ist ein guter Coach. Ich glaube, der wird auch seinen Weg gehen. Aber du hast recht. Memphis Starting Five. Jein, so kannst du, musst du, aber willst du eigentlich gar nicht. Und die Bank ist, ey, hör mir auf.
Ja. Und Chandler Parsons als Offseason-Signing,
irgendwo. Ach ja, der ist ja auch noch da.
Irgendwo, aber nicht mehr so wirklich da, physisch.
Stand über mein Haupt, ich habe gerade überhaupt nicht an den gedacht.
Ja.
Ist er verletzt oder spielt er?
War verletzt. Ich weiß gar nicht, wann er das letzte Mal gespielt hat. Siehst du, der ist so Nacht ein Non-Faktor. Gespielt. Ja, gut, dann ist er jetzt wieder da.
Nach 14 Minuten. Davor die beiden Spiele 23 Minuten, davor das Spiel 21 Minuten und 22 Minuten gegen Portland. Also die Verletzung war schon ein bisschen her. Aber katastrophale Statistik, ne?
Furchtbar.
Also, 6,8 Punkte, ein Assist, 3,2 Rebounds. Was wirft er denn? Alter, 12,5% von der Dreierlinie.
Ja. Was ich an dieser Stelle sagen will, Mike Conley rechtfertigt seinen Vertrag?
Ach, warte mal, Moment. Komm mal zurück. Das waren die 5 Spiele, die ich aufgezählt habe, waren die 5 Spiele, die er gespielt hat. Mhm. Also, ne, vielleicht doch nochmal in Relation setzt, aber trotzdem katastrophal. Ja, Mike Conley.
Ja, rechtfertigt seinen Vertrag. Ist low-key wieder einer der besten Point Guards der Liga. vom Allround-Game, so möchte ich es mal nennen. Könnte bestimmt in einem anderen Team locker 10 Assists auch pro Spiel auflegen. Ist aber halt so, dass die ja den Ball dann auch mit Gasol aus dem Highpost anders bewegen in Memphis. Aber trifft super, spielt richtig effizient und Mike Conley ist, möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, weil er ist nicht mehr unterbewertet, alleine schon, weil er jetzt so viel verdient, aber er ist ja immer so jemand, den man nie auf der Rechnung hat, wenn es um gute, sehr gute, genau,
Point Guards geht. Nein, aber guck mal, um und bei 20 Punkte, 6,5 Assists, ja. Alter, was willst du dagegen machen, ne?
Vor allen Dingen ist es ein Two-Man-Team. Also die Leute, die brauchen sich nur auf Gasol und ihn zu beschränken.
Er trifft fast 49% von der Dreierlinie.
Das ist super. Das nicht ist, so gut wie Wiggins, aber Wiggins ist Maschine. Aber
stark.
Ja.
Stimmt, muss man auch mal erwähnen.
Spielplan, ne? Ist jetzt auch nicht so schlimm. Mavericks, T-Wolves, Hornets, Sixers, dann zweimal Miami. Back-to-back auch. Mal gucken, wie Fitzdale da reagiert.
Schön wär's.
Hornets, Raptors, Magic, Lakers, Pelicans, Sixers. Also
durchwachsen.
Sieht für mich weiterhin so aus, als würden sie das Level mehr oder weniger beibehalten können. Prinzipiell von 6 und 5, so wie sie jetzt stehen. Also leicht positive Bilanz. Und so wie es aussieht, scheint das ja im Westen dann auch irgendwie im Kampf um die Playoffs zu reichen, weil ja, so dolle ist das ja gar nicht mehr. Wo sie aber sicherlich noch Luft nach oben haben, ist halt die Offensive. Da sind sie halt richtig schlecht, aber das ist ja fast schon traditionell. Da hängt aber auch viel von Parsons ab.
Ja, also wenn der jetzt nochmal irgendwie 10 Punkte draufschiffen würde, dann würde das Ganze auch schon mal ein bisschen anders aussehen. Ne?
Definitiv. Jetzt haben wir schon über Fitzdale, Heat und Back-to-Back-Heat gesprochen. Überrascht dich der Start der Heat? Also ich habe sie nicht auf meiner Liste, aber einfach mal so.
Ja, ich habe sie ja vor dem Pod gesagt, ich habe sie in Klammern aufgeschrieben, aber nee, ich sehe das auch alles überhaupt nicht so dramatisch, wie das zum Beispiel Fans aus den USA sehen und wie die Spieler da schon wieder verteufelt werden und überhaupt. Mal so ein paar kleine Fakten. Ne? Heat Defense ist die zweitbeste im Osten. Ich weiß nicht, ob sie noch Top 5 der Liga ist, aber kratzt auf jeden Fall daran.
Ja, Top 3 aktuell.
Die ist ja, Top 3 Defense. Offensiv läuft es einfach nicht. Das hat einen einfachen Grund. Du hast außer Whiteside niemanden, der regelmäßig produziert und auch niemanden, der diese Rolle schon mal hatte. Das heißt, Spieler wie Winslow, Richardson, Johnson, der übrigens eine überragende Saison als Sixth Man spielt, die müssen in diese Rollen offensiv wachsen. Und klar, gerade Winslow, dem fehlt der Wurf. Immer noch. Er hatte in den letzten Spielen aber mit einer Verletzung am Handgelenk zu kämpfen, was einige Sachen entschuldigt, andere Sachen wiederum gar nicht. Er ist einfach noch roh in seinem Wurf. Ist so. Aber jetzt einen 20-Jährigen, der defensiv der beste Mann auf dem Flügel ist, als Bast darzustellen, weiß ich nicht, ob das so unbedingt sein muss. Vor allen Dingen, die Heat, ich glaube, Basketball References hat es gestern gebracht, hatten den bislang schwersten Spielplan der ganzen Liga.
Da gehen wir mal rein.
Zweimal Spurs, Atlanta, Toronto, Charlotte, alles positive Teams mit positiver Bilanz, die Playoffs spielen werden. So, also warum soll ich da jetzt überdramatisieren? Was haben denn manche Leute erwartet? Dass wir da eine 50-Siege-Serie Saison spielen? Ich bin froh, wenn die Heat irgendwie 30, 35 Siege gewinnen dieses Jahr. Mehr wird das nicht. Aber das war doch auch vorher klar. Und dafür, für die Erwartung, ist die Defensive, wie ich das in meiner Preview erwähnt habe, irgendwann mal, absolut überragend.
Ja.
Wäre die Offensive noch da, dann worüber würden wir reden? Wir würden immer noch über ein Playoff-Team reden und das ohne D-Wade und ohne Chris Bosh.
Und das habe ich ja in meinem Southeast-Vlog gesagt. Ich habe ja gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe, aber die Preseason-Zahlen haben in dem Fall auch schon wieder ein bisschen gelogen, ne? Weil da lief es offensiv relativ gut. Ich glaube, da waren die Heat.
Vor allem, weil die Zone wunderbar bearbeitet worden ist. Ja? In der Zone gegen Gegner, glaube ich, nahezu ausgekontert an Punkten. Das in der Regular Season findet das überhaupt nicht statt. Außer Wildside-Punkte keiner regelmäßig in der Zone, habe ich das Gefühl. Ich kriege auch das Kotzen, wenn ich Winslow jedes Mal irgendwo in der Ecke sehe, nur zum Dreier werfen. Der Typ kann den Ball handeln, der kann ein Spiel machen, ist er übrigens auch wirklich besser geworden dieses Jahr. Das sieht man schon in einigen Aktionen wirklich gut. Die Verbindung Winslow-Whiteside ist super. Und der Typ, wenn er den Korb attackiert, ist das eine Waffe. Und das war schon in den Playoffs so. Ich weiß nicht, ob irgendjemand mir auf Twitter noch folgt. Ich habe das in den letzten Playoffs schon immer wieder rausgestellt. Lass Winslow auch in die Zone, weil da kann er wirklich Schaden anrichten mit seinem Körper auch. Es ist kein Spot-Up-Shooter. Ist er nicht. Wird er nie werden. Der wird sich hoffentlich irgendwann einen guten Dreier aneignen, aber den kannst du, oder das ist Verschwendung, wenn du den offensiv nur in die Ecke stellen willst. Vor allen Dingen ist Whiteside auch nicht der Typ dafür, den Ball jedes Mal wieder aus dem Post rauszuspielen. Das ist kein Marc Gasol.
Nee, überhaupt nicht. Es ist eher ein schwarzes Loch.
Ja, so ungefähr. So, und das macht er ja auch gut. Ja. Er nimmt mir aber zum Teil viel zu wenig Würfe. Er muss pro Spiel 20, 25 Würfe nehmen. Und wenn die Field Goal Percentage darunter leidet, ist egal. Man braucht diesen Faktor, dass er einfach die Punkte macht. Der muss pro Abend 20, 25 Spiele auflegen, wenn du Spiele gewinnen willst. Weil du nie davon ausgehen kannst, dass ein Richardson oder ein Winslow 15, 18, 20 Punkte machen.
Ja.
Jede Nacht. Das werden sie im Laufe der Saison immer mal wieder machen. Vielleicht wird auch irgendwann der Knoten platzen, dass es offensiv wesentlich runder und besser läuft. Aber man muss auch mal sehen, Wayne Ellington, ne? Der hat noch nicht ein Spiel für die Heat gemacht. Offiziell. Und der wird mit seinem Dreier auch dem Team wieder helfen. Und der Dreier, der fällt ja auch für Heat-Verhältnisse relativ gut. Ich glaube, das sind bei 35%.
Ja.
Also so schlimm ist das alles gar nicht. Und jetzt habe ich mich schon wieder in Rage geredet,
ja, das ist gut.
Weil mir manche Leute einfach wirklich auf den Sack gehen. Nicht mal hier in Deutschland, sondern wirklich zum Teil Leute aus den USA, Fans aus den USA, die das gar nicht mitbekommen, was ich jetzt hier sage. Aber ey, ich bin überhaupt nicht irgendwie verängstigt über den Saisonstart. Das Einzige, worüber ich mich aufrege, dass ich mir für die Scheiße nachts den Wecker stelle und morgens nicht aus dem Bett komme.
Ja, Mann.
So, nein, aber auch nicht mal das. Ich meine, ich konnte das. Die Bulls, die haben durch Glück gewonnen und bei Wade meinte zu floppen. Immer so. Dann, die Spurs, die haben in der zweiten Hälfte beinahe noch eine Führung verspielt.
Ja.
So, gegen die Hawks war es auch wieder ein knappes Spiel. Das ist ja nicht so, dass die Heat komplett untergehen, offensiv. Auch wenn das manchmal so aussieht. Wie gesagt, ihr müsst mir auf Twitter folgen.
Ist so.
Manchmal sind da wirklich extrem lustige Tweets zu den Heat und der Offensive. Weil das ist zum Teil kein Autounfall, das ist eine Massenkarambolage. Aber dann wiederum gucke ich rüber zum Nachbarn und denke mir so, okay, ich bin doch nicht so gestraft. Also alles überhaupt nicht so schlimm, wie das dargestellt wird. Bilanz ist für den Arsch im Moment, ja, aber gut.
Gut, aber du hast jetzt Milwaukee, Washington, Sixers, Pistons, Grizzlies, Celtics, Nuggets, Jazz, Blazers, Knicks, Hawks, Cavaliers. So, und dann ist irgendwann Mitte Dezember.
Ja, weiß auf jeden nicht. Fall, die nächsten Spiele sind Spiele dabei, die man gewinnen kann.
Vielleicht sogar
Spiele, die man gewinnen muss. Wenn ich da so an Washington denke, die ja mit Verletzungen zu kämpfen haben und auch überhaupt eine beschissene Saison spielen. Also gut, vor den Bucks habe ich Angst, weil ich glaube, da haben wir mittlerweile eine richtig negative Bilanz. Mhm. Die Länge ist einfach unfassbar und irgendwie scheint es immer gegen die Heat zu klappen. Aber sicher, wer die kommenden Spiele und dann vergleicht das mal mit den Spielen, die jetzt bislang gespielt worden sind. Also es wird durchaus ein bisschen einfacher. Und wenn es danach dann immer noch wirklich, was weiß ich, wenn man dann nur bei 3-4 Siegen bis Weihnachten oder bis Neujahr steht, dann kannst du immer noch sagen, okay, jetzt wird's langsam ein bisschen, dann würde ich wahrscheinlich mich auch mehr darüber aufregen, aber im Moment, nee, gar nicht.
Ja. Aber wenn die bis Weihnachten 8 Siege oder so haben, ich habe mir jetzt den Spielplan einmal angeguckt, ich sehe da, wie du auch, machbare Spiele drin, definitiv, aber ich gehe jetzt einfach mal so vom Worst Case aus. So, was, wenn die wirklich so mit 8 Siegen quasi in die neue Saison gehen? Glaubst du, dass dann Riley und...
Das neue Jahr meinst du, ne?
Ja, genau. Sorry. Dass Riley da abgezockt, wie er ja ist, das sieht man ja jetzt bei Wade und Bosch ein Stück weit, wie er das gehandelt hat. Glaubst du, dass er da vielleicht doch sich Rudy Gay anlacht oder keine Ahnung, was er da vielleicht für Trades noch im Zylinder hat? Also, befürchtest du
wir
da
haben
irgendwas?
Ja, das ist ja unser... Jein, also wir haben ja dieses Jahr unseren Pick.
Ja.
Und das letzte, was aus Miami und Richtung Riley kam, war eventuell für einen zweiten First-Rounder zu traden. Das heißt, ich bin gerade der Hoffnung, dass man eben nicht versucht, irgendwas zu retten mit irgendwelchen Altlasten. Und sorry, aber Rudy Gay ist für mich eine Altlast und kein Spieler, den mehr in meinem Team haben möchte. Dass man auf die Jugend setzt und dann könnte es sein, dass, was weiß ich, ein Dragic zum Beispiel dann eventuell nochmal irgendwo anders unterkommt, der ja eine gute Saison spielt bislang, ne? Mhm. Jetzt ist er ja außen vor mit einer Knöchelverletzung, aber bis dato eine gute Saison, spielt 18 Punkte, glaube ich. Paar Assists, also nee, also ich bin wenig ängstlich, was Riley angeht, also weniger als sonst. Solange er die Finger von Johnson, Richardson, Whiteside und Winslow lässt, kann er mit dem Team machen, was er will.
Okay. Ja, dann das ist doch schon gut, aber ich denke mal.
Ja, aber guck mal, was hast du denn sonst im Team?
Ja, klar.
Du hast kaum Spieler, der länger da bleibt als diese Saison. So, kein Derek Williams, Luke Babbitt, James Johnson, Dion Waiters, so sind Spieler, die sind vermutlich nächstes Jahr gar nicht mehr da. Hm. Gerade Dion Waiters, der ja mehr oder weniger für einen Langzeitvertrag spielt, den wird er in Miami vermutlich nicht bekommen, also gehe ich nicht von aus. Seine Spieleroption würde er auch nicht ziehen, wenn er eine gute Saison gespielt hat. Also, ich sehe da jetzt nichts Großartiges, was nicht getradet werden könnte, außer die jungen Wilden. Okay.
Ja, ist cool dann. Dann.
Da habe ich gerade 10 Minuten nur über die Heat geredet und ich wollte das eigentlich vollkommen außen vor lassen. Entschuldigung.
Alles easy. Hast du denn noch ein Team?
Nö. Nee, ich bin fertig.
Ja. Du hast aber eben mehr oder weniger ein Team angeteasert und von denen bin ich auch echt überrascht. Das ist dann das letzte Team, das wir heute besprechen müssen. Washington.
Ist so ein bisschen wie Nola, ne? So, man hat ja nicht viel Positives erwartet, aber irgendwie ist es dann noch beschissener, als es gedacht war.
Ja, aber warum?
Ja, ich check's auch nicht. Du hast mit Wall ein All-Star, du hast mit Beal jemanden, der ein Borderline-All-Star sein kann, aber der irgendwie seit mehreren Monaten mit der letzten Saison genommen, auch durch Verletzungen komplett den Faden verloren hat.
Ja.
Ne?
Ja.
Ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, John Wall geht mehr ins Scoren, als dass er noch Spielmacher ist. Ich habe das Gefühl, seine Assist-Zahlen pro Spiel sind ein bisschen weniger geworden, also für seine Verhältnisse.
Ja, ist so.
Ja, ich meine, ich weiß nicht, wann das war, wenn ich den Boxscore gecheckt habe. Ich glaube, vor 2 Tagen oder so. 3 Assists. Ich meine, wir reden hier von John Wall und nicht von Kyrie Irving.
Ja, und so, hinzu kommen...
Wenn Kyrie mal 3 Assists spielt,
ja.
So, das bist du so hin, weil er dann wahrscheinlich 30 gescored hat. Und weil LeBron neben ihm spielt. So, aber wenn dann John Wall nur 3 Assists hat, dafür aber 25 Punkte gemacht hat, am Ende aber trotzdem die Niederlage steht, ist halt, weiß ich nicht, also Sporting Cast, Gotthard ist auch so ein, weiß ich nicht. Ich war mal Fan, aber irgendwie.
Ja, Gotthard ist irgendwie so weder Fisch noch Fleisch, weil ich finde, ja. Er macht irgendwie an beiden Enden einen Job, einen guten Job, ja. Aber irgendwie bewegt nicht, halt die Nadel nicht. Auch,
ja.
Porter überrascht ein Stück weit. Markieff Morris, dass er sich da jetzt mehr oder weniger etabliert hat und auch einen Dreier vernünftig trifft, überrascht auch.
Stimmt, Otto Porter wäre jetzt auch nochmal individuell eine positive Überraschung.
So. Kelly Oubre spielt mir immer noch zu wenig. Boah.
Aber der tut auch wirklich, das ist so ein zweiter Kandidat. Zum Verständnis, ich war großer Trey Burke-Fan, als er in die Liga gekommen ist. Er hat mich komplett enttäuscht, weißt du ja. So, und Kelly Oubre ist irgendwie so dasselbe. Ich meine, er kann jetzt vermutlich ein bisschen weniger für, als dass es bei Burke der Fall war. Aber ist halt auch, ey, der geht jetzt in sein drittes Jahr, ne?
Wer jetzt, Burke oder
Oubre? Nee, Oubre.
Oubre in sein zweites.
Sein zweites Jahr?
Nein, schon.
Ja, ich bringe das immer durcheinander, die Jahrgänge. Weiß ich nicht. Also, letztes Jahr war das zwar roh, aber da war er halt dementsprechend Rookie, aber mittlerweile siehst du da eine große Entwicklung?
Habt ihr jetzt Bar spielen sehen? Also relativ häufig, muss man aber auch immer relativ sehen, weil er spielt ja nun mal nicht viel. Ja, gefühlt halt irgendwie bedingt. Mhm. Bis gar nicht. Allerdings, ey, ganz ehrlich, ich habe nicht das Gefühl, dass er ein Negativfaktor ist. Und er ist relativ, das muss man jetzt auch wieder relativ sehen, effizient. Also er trifft zumindest einen Dreier. Das hat er auch schon phasenweise in seiner Rookie-Saison exzellent gemacht. Auch wenn die insgesamten Statistiken da so ein bisschen täuschen. Also der war sehr streaky. Aber ja, ich weiß nicht. Also Oubre, ich würde mir einfach wünschen, dass er jetzt gerade auch so durch, dadurch, dass halt jetzt auch Beal wirklich nicht wirklich viel gespielt hat, auch verletzungsbedingt, vielleicht ein paar Minuten von Marcus Thornton bekommt oder weiß ich nicht. Also
so ein bisschen wie bei dem Magic, dass einfach die jungen Spieler mehr Zeit bekommen.
Ja, also ich denke... Ich
habe Scott Brooks immer für so einen Trainer gehalten, der das eigentlich gesehen hat, aber vielleicht bekommt er bei DC auch einfach nicht die Zeit dafür, etwas aufzubauen.
Das ist, glaube ich, das Problem. Ich glaube, die hatten Ambitionen und die habe ich auch in denen gesehen, aber ich gehe davon aus, dass die halt irgendwann dann auch, wenn es so weitergeht, sich darauf besinnen werden, dass sie da ein bisschen die Jugend fördern. Weil, ich sag mal, da waren jetzt viele Spiele dabei, die man eigentlich hätte gewinnen können. So gerade so at Orlando oder weiß ich nicht, diese Overtime-Niederlage gegen die Grizzlies ist natürlich auch ein bisschen unglücklich. Bulls hat man sich relativ klar von schlagen lassen und halt auch von den Sixers. So, das gehört ja, natürlich das überhaupt so nicht.
Niederlagen, ne?
Das gehört überhaupt nicht zu einem Playoff-Team, gerade wenn es halt nicht läuft. Ja, Knicks, Heat, Suns, Magic, Spurs, Kings, Thunder. Das ist jetzt erstmal jetzt nicht so das Überprogramm. Anfang Dezember in einem Back-to-Back auch noch Nets und Magic. Also, es ist jetzt nochmal bis Weihnachten sehe ich da schon noch das Potenzial, dass sie ein bisschen das Ruder rumreißen können. Aber auch hier, da finde ich, sind jetzt schon fast Schicksalswochen, weil da muss was kommen, fast schon, um da nicht den Anschluss zu verlieren. 13. Ja. im Osten, das habe ich nicht so, da habe ich nicht kommen sehen, ganz ehrlich. Das ist schwach. Ja gut, Alter, dann, wenn du nichts mehr hast, irgendeiner hat mir auf Skype geschrieben, wer macht sowas?
Ich habe dir geschrieben.
Sehr schön, ich habe mich wahrscheinlich verquatscht.
mein Heat Rage.
Alles klar. Gut, ich würde dann einfach sagen, machen wir hier einen Cut. Und gucken dann mal, wann wir uns demnächst wieder zusammensetzen. Und ja.
Ich hoffe, dass deine Freude am Podcast jetzt weiterhin zunimmt, weil ich war das arme Würstchen, was auf einmal nicht mehr stattgefunden hat, weil wir keine Podcasts mehr gemacht haben.
Dann schreib mal Artikel.
Und unser guter Herr Pascal sich ja seiner YouTube-Karriere verschrieben hat.
Karriere. Nee.
Da sind dann Leute, die geholfen haben, nicht mehr so wichtig.
Nein. Das geht nicht darum. Ich habe gedacht, ich könnte vielleicht eine etwas andere Zielgruppe erreichen, aber ich erreiche mehr Leute, wenn ich mir Cremeduschschäume auf meine Haut schmiere, als wenn ich über Basketball spreche. Und das soll einiges über Basketball Deutschland sagen oder vielleicht auch über die Qualität meines Outputs. Aber
nein, unser Output ist sehr gut. Wir versuchen, Basketball Deutschland auf die Beine zu helfen. Vereint.
Genau. Und von daher danke deswegen ich dir für deine Expertise.
Meine nicht vorhandene. Ja, Dankeschön.
Und ja, wünsche dir noch einen schönen Tag und ich würde sagen, mach's gut. Ciao.
Hau rein.